NDR Info. Redezeit.
Heute wieder die Redezeit Gesundheit in Kooperation mit der Visite im NDR Fernsehen. Ich bin Vera Cordes. Schön, dass Sie jetzt am Radio oder auch im Livestream im Internet dabei sind. Guten Abend. Wir sprechen heute über ein Problem, von dem weltweit 2,2 Milliarden Menschen betroffen sind und das auch bei uns hier in Deutschland Millionen Menschen belastet. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Es geht nämlich ums Übergewicht. Fast jeder weiß, das ist nicht gut für die Gesundheit und es gibt unheimlich viele Diätprogramme, Abspeckprogramme, wie Sand am Meer. Warum fällt uns das Abnehmen trotzdem so schwer? Das fragen wir heute. Interessant deshalb ein neuer, ganz anderer Ansatz zur Gewichtsregulation, der an der Universität zu Lübeck untersucht wird. Es geht um eine Verhaltenstherapie, die unser Gehirn umprogrammiert. Mit dem schlichten Ziel, wieder zu lernen, wie man hungrig ist und wann man satt ist. Wir haben über diesen Ansatz vorhin in der Visite im NDR Fernsehen schon einiges gesehen. Auch, dass die Gehirne von Übergewichtigen ganz anders reagieren als die von Schlanken. Das Ganze eine sehr, sehr spannende Sache. Darüber wollen wir in der kommenden Stunde mehr erfahren. Auch, wie man diese neue Verhaltenstherapie im Alltag ganz konkret umsetzt. Und wir beantworten sehr gerne Ihre Fragen. Rufen Sie uns deshalb gerne an zum Thema Übergewicht und Abnehmen unter der kostenlosen Telefonhotline 08000 441777. Oder Sie stellen eine Frage per E-Mail. Ein Formular dazu gibt es auf der Internetseite unter www.ndr.de/redezeit. Ja, die aktuellen Zahlen sind erschreckend. Danach sind in Deutschland rund 2/3 aller erwachsenen Männer übergewichtig und mehr als die Hälfte aller Frauen. Jeder 5. von diesen beiden Gruppen ist sogar adipös, also fettleibig. Warum nur ist es so schwer, die Pfunde wieder loszuwerden?
Es ist ja gar nicht schwierig. Es geht auch nicht ums Abnehmen, denke ich. Es geht um die Gesundheit als solches. Eine bewusste Ernährung. Das heißt, eine breite Auswahl an Speisen, viel Gemüse, viel Obst und solche Dinge.
Ja, selbst auch probiert. Das waren, glaube ich, eher so Trends, die man mitgemacht hat. So zum Beispiel Low Carb, sich ernähren oder so. Aber rückblickend, sage ich jetzt mal, ist das, glaube ich, schon Quatsch, eine Diät zu machen. Sondern sollte man eher seine Ernährung grundlegend umstellen.
Nach meiner Meinung beste Diät ist, dass man also sich bewegt.
Also auf jeden Fall nicht Kalorien reduziert, obwohl das ja überall angepriesen wird. Ich glaube, was umsetzbar ist, dass man einfach bekanntermaßen Ungesundes weitestgehend weglässt. Also dass man bei Süßigkeiten, Dessert, Kuchen, solchen Sachen sich wirklich vielleicht auf einmal die Woche in begrenzten Mengen beschränkt und nicht jeden Tag.
Theoretisch haben wir ja alle ein Bild davon im Kopf, wie es möglich wäre abzunehmen, wie es möglich wäre, sich gesund zu ernähren. Ich glaube, da mangelt es zumindest den meisten eher an Disziplin und Konsequenz, dann, wenn man denn was abgenommen hat, dann auch dabei zu bleiben.
Ja, das hört man oft. Dicke haben keine Disziplin, die können sich einfach nicht zusammenreißen, die haben nicht den festen Willen abzunehmen. Und selbst viele Ärzte, so schlimm es klingt, denken so über ihre adipösen Patienten. Das hat eine Untersuchung gezeigt. Aber so einfach ist das nicht. Das wissen meine beiden Studiogäste, die hier heute Abend mit mir sitzen. Expertinnen begrüße ich Professor Dr. Kerstin Oltmanns, Medizinerin und Wissenschaftlerin an der Universität Lübeck, Leiterin der Sektion für Psychoneurobiologie, da war doch noch was, mit dem Forschungsschwerpunkt Adipositas. Hallo Frau Oltmanns.
Guten Abend.
Und ich begrüße auch Evelina Waczynski, Diplompsychologin von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität Lübeck. Ebenfalls in der Forschung tätig, darüber hinaus auch als Verhaltenscoach in Sachen Übergewicht unterwegs. Frau Waczynski, freue mich, dass auch Sie heute hier sind.
Guten Abend.
Ja, noch einmal zu unserer kostenlosen Telefonhotline, liebe Zuhörer und Zuschauer im Internet. Wenn Sie mitmachen möchten, unseren Expertinnen Fragen stellen möchten zum Thema Übergewicht abnehmen, dann gerne unter der kostenlosen Hotline 08000 441777. Frau Professor Oltmanns, Dicke sind selber schuld. Sie müssen sich einfach nur mehr zusammenreißen. Das ist ein oft gehörtes Vorurteil. Vermutlich glauben viele Betroffene auch selber daran. Warum ist das falsch?
Das ist falsch, weil die Appetitregulation, das heißt das Gefühl für Hunger und Sättigung im Gehirn reguliert wird in einer ganz bestimmten Struktur, dem sogenannten Hypothalamus. Und diese Regulation von Appetit und Sättigung unterliegt nicht dem freien Willen. Das heißt, wenn Sie also eine Diät machen, eine kalorienreduzierte Diät, wo Sie dann auch zwischendurch Hungergefühle entwickeln, weil Sie Gewicht abnehmen möchten beispielsweise, werden Sie auf die Dauer diese Regulation des Gehirns, die einfach sagt, es muss mehr gegessen werden, auf die Dauer nicht unterdrücken können. Und das bedeutet, dass nach der Beendigung dieser kalorienreduzierten Diät in der Regel dann der Körper wieder das Bedürfnis hat, nach dem Signal des Gehirns wieder genauso zu essen wie vorher. Und das führt dann natürlich zwangsläufig wieder zu einer Gewichtszunahme. Die Zahlen belegen das auch recht gut. Und im schlimmsten Falle dann sogar zu dem sogenannten Jojo-Effekt. Das heißt, dass man nach der Diät, nach Beendigung der Diät, dann sogar noch mehr wiegt, als man vorher schon gewogen hat. Mhm. Man kann also willentlich Hungergefühle und Appetit sehr schlecht unterdrücken und unterliegt einfach einer Regulation, die man nicht steuern kann.
Mhm. Nun ist ja wissenschaftlich belegt, auch daran arbeiten Sie mit Ihrem Team, dass sich die Abläufe im Gehirn bei Übergewichtigen von denen, die schlank sind, unterscheiden. Was ist da anders?
Ja, also unser Forschungsschwerpunkt in Lübeck ist zu untersuchen, inwieweit die Gehirnenergieregulation oder Homöostase, der Stoffwechsel von Energie im Gehirn, zusammenhängt mit der Appetitregulation. Und da konnten wir in Lübeck herausfinden, dass Übergewichtige, das ist also auch sehr gut belegt, das sehen wir immer wieder in allen Studien, dass Übergewichtige reduzierte Energielevel im Gehirn vorweisen im Vergleich zu Normalgewichtigen. Und auf der anderen Seite konnten wir zeigen, dass ein reduzierter Energielevel zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme führt und umgekehrt ein hoher Energielevel zu einer reduzierten Nahrungsaufnahme. Also der Energiestoffwechsel im Gehirn und der Appetit und die Nahrungsaufnahmeregulation hängen ganz eng miteinander zusammen.
Mhm. Frau Waczynski, ist das der Grund, warum 9 von 10 Übergewichtigen, die auf Diäten setzen, langfristig scheitern?
Ja, davon gehen wir aus, dass das der Grund ist. Wobei noch nicht ganz klar ist, was also Ursache und Wirkung ist. Ja, mhm. Das heißt, wir konnten zeigen, dass der Energielevel bei Übergewichtigen reduziert ist. Ja. Ob das aber die Ursache ist oder die Folge vom Übergewicht, ist noch nicht ganz klar.
Mhm. Also was Henne und Ei ist,
weiß man noch nicht. Klar.
Mhm. Ist noch Gegenstand der Forschung. Frau Waczynski, wie kommt es denn dazu überhaupt, dass ein Mensch mehr isst, als er eigentlich braucht oder auch möchte?
Mhm. Weil Menschen nicht nur wegen Hunger essen. Ja, Menschen essen aus vielerlei Gründen, sei es als Belohnung, sei es als Trost, sei es aus Langeweile. Und das sind ganz andere Gründe als Hunger. Und viele Menschen nehmen auch nicht mal den Unterschied wahr zwischen Hunger und Appetit oder zwischen ich esse aus Frust oder ich esse aus Hunger.
Mhm. Als denkender Mensch müsste man ja eigentlich sagen, ich lasse die Finger von Fettem und Süßen. Das geht aber nicht. Ist das auch auf die von Frau Oltmanns skizzierten Vorgänge im Gehirn zurückzuführen oder wie ist das aus Ihrer Sicht der Psychologin zu erklären?
Fettiges und Süßes ist ja per se nicht schlimm. Es ist ja immer nur die Frage, isst man übermäßig oder isst man so viel, wie viel der Körper braucht? Und da kommt das wieder ins Spiel, was ich gerade gesagt habe. Man kann auch zu viel an gesunden Nahrungsmitteln essen. Ja, das ist nicht das Problem. Aber die Ursache, warum man isst und wenn es etwas anderes ist als Hunger, das ist ein Problem.
Wir haben schon Zuhörer, Anrufe oder auch vielleicht Zuschauer, wenn sie im Internet dabei sind. Ich begrüße in der Leitung Karl-Heinz Pitzek aus Esslingen, ruft er uns an. Guten Abend, Herr Pitzek. Sie haben eine Frage?
Nein, ich habe keine Frage. Ich habe das für über 43 Kilo abgenommen.
43 Kilo haben Sie abgenommen, habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Und habe auch noch 12 Kilo Muskelmasse aufgebaut und habe meinen Wasserhaushalt saniert und bin zwischenzeitlich tablettenfrei. Also ich hatte einen hohen Blutdruck, logischerweise. Ich hatte Diabetes 2 im Anfangsstadium und natürlich Cholesterin hoch. Ich nehme heute keine Tabletten mehr, brauche keine mehr. Ich habe einen Blutdruck von 120, 80, einen hohen Puls von 60. Und das habe ich trotz meines Alters von 58 Jahren noch geschafft.
Das sind ja Werte, die wünscht sich ja mancher andere, der nie dick war, sondern immer schlank war. Ja. Sehr, ne? 43 Kilo. Dürfen wir Sie fragen, von welcher Dimension in welche jetzige Sie da gerutscht sind?
Ich habe 129 Kilo gewogen und wo wiegt zurzeit ca. 86 Kilo.
Ja, und ist das Gewicht, mit dem Sie jetzt auch zufrieden sind?
Nee, bin ich noch nicht ganz, aber ich hatte jetzt eine Schulteroperation und konnte aus diesem Grund auch nicht mehr den Sport betreiben, denn wo ich jetzt die ganze Zeit auch gemacht habe, musste da also ein bisschen zurückfahren. Aber ich habe jetzt auch in diesen Monaten mein Gewicht gehalten. Mhm.
Sie haben eben gesagt, Sie haben den Wasserhaushalt saniert. Was meinen Sie damit genau?
Okay, ein übergewichtiger, fetter Mensch, wie ich war, hat natürlich auch der Wasseranteil im Körper ist nicht mehr stimmig. Ich hatte, glaube ich, noch 30% und ich habe jetzt wieder 55% Anteil Wasser. Also das hat sich alles wieder reguliert auf normale Werte, das Ganze. Mhm. Ich habe also jetzt einen Muskelanteil von, glaube ich, 42%, aber bei so einem Screening mal gemessen. Mhm. Und was ich halt festgestellt habe selber, ich konnte mich selber reflektieren, ich war also nicht immer fett, das hat sich in den letzten 15 Jahren so aufgebaut, muss ich sagen. Und ich habe nur gesagt, okay, Diät im herkömmlichen Sitz, ob das Brigitte heißt oder ob das Low Carb, High Carb oder sowas, hilft nicht. Weil ich will nur 15 oder 20 Jahre leben. Wie kann ich leben? Wie kann ich so leben, dass ich also auch nicht in Askese leben muss, weil ich will nur ein bisschen Freude haben, sonst lohnt sich alt werden nicht. Und was muss ich tun? Ich habe mal wieder meine Schrauben angezogen oder verändert im Hirn. Das erste, mit dem ich begonnen habe, war Sport. Ist anfangs ziemlich schwer gefallen, aber zwischenzeitlich sehe ich sogar mal Frau, ich wäre ein richtiger Sportjunkie geworden, ja. Ich wäre süchtig danach. Und die zweite Schraube war dann tatsächlich mal die Kalorien mal von den Getränken zu beobachten. Dann habe ich da die zweite Schraube angezogen, habe getränkemäßig umgestellt. Mhm. Und der schwerste Schritt war mal, wo ich wirklich Probleme hatte, war dreimal am Tag zu essen.
Mhm. Dreimal am Tag essen, ja.
Einen Tag gegessen und da kann ich Ihnen sagen, während des Essens habe ich schon ans nächste Essen gedacht.
Aber Sie haben es geschafft. Toll, Herr Pitzek, vielen Dank für diesen Beitrag. Sicherlich auch einer, der anderen Mut macht, es doch auch nochmal wieder zu versuchen. Kann mir jemand von meinen beiden Gästinnen sagen, wie häufig Anläufe manchmal unternommen werden, die immer wieder frustrierend enden? In diesem Fall war es ja nun glücklich geendet. Frau Professor Oltmanns, wie häufig versuchen Leute das?
Naja, also Zahlen, wie häufig Personen versuchen, Gewicht abzunehmen, darüber kann man wahrscheinlich wenig sagen. Ich denke, dass fast jeder, der sich unwohl fühlt mit seinem Gewicht, tatsächlich mindestens einmal oder mehrfach auch eine Diät gemacht hat. Worüber man aber tatsächlich mittlerweile Bescheid weiß, beziehungsweise aus wissenschaftlichen Untersuchungen auch weiß, dass langfristig Diäten zur Gewichtsabnahme tatsächlich nichts bringen. Dass es in der Regel dann wieder zu einer Gewichtszunahme kommt. Wir haben jetzt ein sehr rühmliches Beispiel gehört, 43 Kilo abgenommen und das Gewicht auch noch gehalten. Das ist natürlich sehr beachtlich und auch wirklich bewundernswert. Mhm. Aber es ist leider eher die Ausnahme. Diäten funktionieren auf die Dauer leider nicht.
Frau Waczynski, liegt es in einem solchen Fall wie bei Herrn Pitzek vielleicht auch daran, dass er selber einfach, wie er sagte vorhin, er hat die Schrauben bei sich angezogen und er hat sich im Grunde ein eigenes Programm auch entwickelt. So etwas kann dann tatsächlich auch zu einem positiven Ende führen. Sehen Sie das auch manchmal in Ihrer Praxis?
In meiner Praxis naturgemäß weniger, weil sonst wären die Menschen natürlich dann nicht in meiner Praxis. Da bei dem Hörer hätte ich da noch die Frage gehabt, das hörte sich ja nicht nach Diät an. Es hörte sich nach so einem dauerhaften, veränderten Lebensstil an.
Naja, dreimal am Tag nur noch essen, das hörte sich sehr klar so an, dass er sonst mehr gegessen hat. Er hat dann jedes Mal schon an die nächste Mahlzeit gedacht und auch anders und mehr getrunken. Ja. Also.
Aber dreimal am Tag essen ist ein guter Plan und eine gute Idee. Vielleicht hat er früher einmal nur gegessen und dafür sehr viel oder gesnackt. Und das ist eher ungünstig. Mhm. Das heißt, vielleicht hat er schon viele Dinge auch so unternommen, dass er wirklich dauerhaft auch Gewicht reduzieren kann.
Mhm. Über solche Pläne und Regeln, die man sich auferlegen kann und vielleicht auch sollte, wollen wir gleich noch mehr hören. So wie drei Mahlzeiten am Tag, haben wir vorhin ja auch in der Visite im Fernsehen schon drüber gesprochen. Ich würde sehr gerne jetzt zunächst die nächste Anruferin in der Leitung begrüßen, Elisabeth Kasch aus Hamburg. Guten Abend, Frau Kasch.
Guten Abend.
Was haben Sie uns zu sagen oder haben Sie eine Frage?
Ich möchte ein Stück Erfahrung weitergeben, weil Erfahrung ja das Beste ist, was man zu diesem Thema beitragen kann. Ich bin heute 77 Jahre alt, ich bin etwa seit 40 Jahren an diesem Thema, wie kann ich leben, um an meinen Vorredner anzuknüpfen. Bei mir war eine Esssucht, die sich aus Gründen meines Schicksals, als ich 33 war, die sich massiv Bahn brach, die wahrscheinlich Ansätze früher hatte. Eine Esssucht der Grund, wirklich zu fragen, zu überlegen, was kann ich essen, um zu leben? Es ist bei mir mit Sicherheit ein Suchtproblem. Ich gehe jetzt seit mehr als 30 Jahren in eine Gruppe der anonymen Alkoholiker. Alkohol ist knapp an mir vorbeigegangen. Das hatte ich wirklich nötig. Aber was das Essen angeht, bin ich überzeugt davon. Und da kommt dann doch der Verstand ins Spiel. Mir hat die Ernährung, wie Menschen sich ernährt haben, die längste Zeit ihrer Entwicklung, vor Erfindung des Feuers oder Lernen der Benutzung des Feuers, vor Sesshaftwerdung, vor Anbau, vor allem Getreidebau natürlich, vor Viehzucht, vor Milchkonsum. Wie haben sich Menschen ernährt? Und es steht ja jedem frei, diesen Selbstversuch zu machen, sich zu ernähren von dem, was die Erde gibt, ohne dass irgendjemand daran rumgefuscht hat.
Haben Sie, darf ich Sie kurz unterbrechen, haben Sie damit denn jetzt schon gute Erfahrungen gemacht?
Also wie gesagt, ich bin seit nahezu 40 Jahren dran. Ich kann heute mein Gewicht bei 57 Kilo halten. Ich war immerhin bei 70 und das war viel zu viel für mich und hat mich vor allem sehr unglücklich gemacht und mir lange Zeit und Energie auch und Kräfte meines Lebens wirklich gekostet. Und mein ganzer Wunsch ist, dieses Wissen um diesen Ansatz jedenfalls irgendwo mich, Entschuldigung, mehr in die Öffentlichkeit zu tragen.
Frau Kasch, das haben Sie in diesem Moment sehr gut, ist Ihnen das gelungen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich würde sehr gerne die Frage nach der Steinzeit-Diät. Sie haben zwar schon gesagt, Frau Professor Oltmanns, Diäten bringen es eigentlich nicht. Doch nochmal aufgreifen, also diese ganz ursprüngliche, die der Mensch ganz zu Anfang eigentlich zu sich genommen hat und damit ja auch überleben konnte. Ist das vielleicht dann doch eine, die auch im Einzelfall mal helfen kann? Wir haben jetzt eben von Frau Kausch gehört, sie ist damit eigentlich glücklich geworden.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich Frau Kausch richtig verstanden habe. Ich würde daraus schließen, was sie beschrieben hat aus ihren Diätmaßnahmen, dass es sich um die sogenannte Paleo-Diät handelt. Das heißt also tatsächlich eine Diät, die im Grunde alles Gegarte ablehnt, die hauptsächlich auch sehr fleischlastig ist. Das heißt Getreide und alles, was angebaut wurde oder was aus kultivierter Herstellung hervorgeht, ablehnt. Diese Paleo-Diät hat natürlich auch irgendwo ihre Anhänger und es ist eine hauptsächlich eiweißorientierte Diät. Davon weiß man auch, dass die in der Tat auch vorübergehend zu einer Gewichtsreduktion führt, wie auch die Atkins-Diät, die ganz, ganz ähnlich funktioniert und auch sehr eiweißbasiert ist. Letztendlich muss man aber dazu sagen, dass das ernährungswissenschaftlich, da kann vielleicht Frau Waczynski auch noch was dazu sagen, durchaus kritisch gesehen wird, weil man natürlich sich damit auf die Dauer doch sehr einseitig ernährt. Das heißt, bestimmte Vitamine, B-Vitamine beispielsweise, die aus Getreideprodukten hervorgehen, wird man sicherlich eine Unterversorgung haben und eine ganze Reihe anderer Vitamine und Spurenelemente. Auf die Dauer würde ich sowas nicht empfehlen und meine Haltung zu Diäten grundsätzlich, die ist ja auch, glaube ich, bekannt. Mhm. Also es ist schön, wenn Frau Kasch damit zufrieden ist mit ihrem Gewicht jetzt und mit der Gewichtsabnahme, das ist auch gut so, aber auf die Dauer würde ich ihr dann doch eher empfehlen, zumindest in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, empfiehlt man auch immer ungern, aber doch einem Mangel von bestimmten Vitaminen und Spurenelementen entgegenzuwirken.
Wir wollen heute nicht die ganzen Diäten durchklappern, da gibt es ja einfach eine Unmenge und sie zeigen eben, wenn man sieht, dass 9 von 10 Menschen, die eine Diät versuchen, eben damit scheitern, tatsächlich wirklich nicht die erfolgreichsten Methoden sind. Aus diesem Grunde haben wir Sie ja auch eingeladen, weil Sie einen anderen Ansatz gehen, nämlich eine Verhaltenstherapie den Menschen anbieten. weil Sie wissen, Frau Waczynski, dass Essen eben häufig eine ganz andere Funktion hat bei Menschen. Was macht denn das Essen, wenn ich Frust habe, wenn ich gestresst bin?
Das entspannt. Das entspannt und tut gut. Und ist per se eine schnell verfügbare, gut erreichbare und für alle bezahlbare Substanz, mit denen man sich gute Gefühle machen kann. Und das lernen ja auch schon Kinder. Mhm. Ja, hast du gut gemacht, da hast du etwas Süßes. Oder es gibt heute etwas Leckeres zum Essen als Belohnung.
Ja. Und ist ständig verfügbar, ne? Überall.
Und ständig verfügbar, genau.
Stichwort Snacks, Softdrinks, an jeder Ecke kann man sie sich ziehen. Mhm. Mhm. Dabei bleibt offensichtlich das echte Hungergefühl auf der Strecke. Und auch das Gefühl dafür zu merken, wann man satt ist.
Ja.
Wann beginnt dieser Prozess? Wie schnell oder ist das ein Prozess von Jahren, bis man in diese Ecke gerutscht ist, dass man einfach nicht mehr merkt, habe ich wirklich noch Hunger oder ist es was anderes?
Das ist ja auch nicht nur eine Frage des Merkens, sondern auch die Frage der Wahrnehmung. Also wenig Menschen fragen sich noch wirklich, bin ich jetzt satt, wenn ich esse, obwohl mein Teller eigentlich dreiviertel noch voll ist. Kann ja sein, dass ich trotzdem satt bin. Sondern die Maßeinheit ist zum Beispiel eine Mahlzeit oder die Maßeinheit ist ein Teller. Und es wird sich wenig noch wirklich gefragt, bin ich satt? Und wenn ja, lasse ich dann einfach die Hälfte auch liegen. Mhm. Und der zweite Punkt ist auch, dass viele Reize um einen rum, also Handy oder Laptop, Fernsehen, natürlich dazu führen, dass die Wahrnehmung für das eigene Gefühl, zum Beispiel das Sättigungsgefühl, gemindert ist. Mhm. Und das machen ja sehr viele Menschen, dass sie am Computer essen, Frühstück am Computer schauen oder noch nebenbei am Handy was machen oder auch Fernsehen schauen.
Mhm. Frau Professor Oltmanns, welche Regeln sollte man daraus ableiten? Welche Regeln empfehlen Sie? Nennen Sie einfach mal die wichtigsten aus Ihrer Sicht, um wieder ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen, zu spüren, wann habe ich Hunger, wann bin ich wirklich satt?
Ja, die wichtigste Regel lautet, und das überrascht natürlich die meisten Übergewichtigen, man muss essen. Also man muss täglich essen, dreimal täglich, die Hauptmahlzeiten. Man sollte nie eine Hauptmahlzeit auslassen, auch wenn man nicht so einen großen Appetit hat, sollte man dann halt eben weniger essen, aber eine Mahlzeit ganz auslassen sollte man auf keinen Fall, um Heißhungerattacken überhaupt gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dann kommt dazu, was Frau Waczynski schon gesagt hat, dass man sich auf das Essen selber auch konzentrieren sollte. Das heißt, wenn man isst, dass man dann tatsächlich auch nur isst, dass man nicht gleichzeitig in das Handy schaut oder die Zeitung liest oder in den Fernseher sieht oder irgendetwas anderes tut, sodass man überhaupt die Möglichkeit hat zu spüren, wann man dann tatsächlich satt ist. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von kleinen psychologischen Tricks, wie beispielsweise, das ist in der Visitesendung vorhin auch kurz angesprochen worden, dass man, um Portionsgrößen vielleicht ein bisschen zu verkleinern, ohne dass man nun jetzt etwas auf dem Teller liegen lässt oder ohne dass man das Gefühl hat, dass man jetzt wirklich weniger zu essen bekommt, dass man kleinere Teller nimmt oder kleinere Tassen und die dann vollfüllt, dass man trotzdem das Gefühl hat, man hat eine vollständige Mahlzeit jetzt zu sich genommen. Oder auch beispielsweise, dass man vor einer Mahlzeit ein Glas Wasser trinkt, um den Magen schon ein bisschen vorzufüllen, damit man schneller dann satt wird. Sind nur ein paar Regeln, es gibt noch eine Reihe weiterer. Mhm. Aber die wichtigste ist tatsächlich unbedingt regelmäßig essen, damit gar nicht erst Hungergefühle aufkommen.
Mhm. Meine Kollegin Silvia Buckel ist schon im Studio, weil sie einige E-Mails von unseren Hörern gesammelt hat. Aber Silvia, ich würde sehr gerne ganz kurz Gudrun Johansen, die in der Leitung schon eine Weile wartet, aus Oldenswort zu Wort kommen lassen. Frau Johansen, haben Sie eine Frage oder auch eine Erfahrung, von der Sie berichten möchten?
Schönen guten Abend. Ich würde gerne von meiner Erfahrung berichten. Ich bin rollstuhlpflichtig und bin chronische Schmerzpatientin. Ich muss alle 12 Stunden Morphium nehmen, um die Schmerzen im Griff zu haben. Und ich habe unfassbar zugenommen. Ich habe vor allen Dingen Heißhungerattacken auf Zucker. Ich bin richtig Zuckerjunkie. Das war ich vorher in der Form nicht. Meine Frage, kann das mit den Schmerzmitteln zusammenhängen? Mir hat auch mal ein Arzt gesagt, meine Schmerzen seien so stark, dass selbst unter Morphium zu viel Aktivität in meinem Gehirn ist. Und die Frage ist einfach, was kann ich tun, um das zu verbessern? Ich habe auch das Gefühl, ich habe mein Sättigungsgefühl verloren.
Vielen Dank, Frau Johansen. Das ist sicherlich eine Frage, die viele Menschen angeht, die irgendwelche Medikamente nehmen müssen. Frau Professor Oltmanns, was weiß man? Speziell Morphium macht das hungriger, führt das schneller zu Übergewicht. Und wie sieht es mit anderen Medikamenten aus?
Ja, es gibt also eine ganze Reihe von Medikamenten leider, die auch zu Übergewicht führen. Insbesondere aus dem Bereich der Neuroleptika ist das bekannt, dass es da eine Reihe von Substanzen gibt, die dazu führen, dass man tatsächlich zunimmt. Dass nun ein spezieller Zuckerhunger vorkommt, ist mir jetzt bislang nicht bekannt, das kann ich nicht sagen. Und was Opiate angeht, ist es so, dass die beruhigen, dass die gewissermaßen eine Situation schaffen, in der man auch dann Appetit und Hunger wahrnehmen kann in einer ruhigen Situation. Insofern kann ich mir das vorstellen. Zahlen, muss ich gestehen, habe ich dazu jetzt nicht, das weiß ich leider nicht. Vielleicht weiß Frau Baczynska aus der Klinik da mehr.
Aus der Klinik weiß ich, dass es oft mit Neuroleptika vor allem einen Zusammenhang gibt. Aber Morphium weiß ich auch nicht.
Gut, aber es gibt auch noch andere Medikamente, die durchaus dick machen können. Ja. Zum Beispiel eben auch, die man bei Diabetes nehmen muss. Gewisse Insuline und so.
Ja.
Silvia Buckel, was schreiben unsere Zuhörer und die Zuschauer im Internet?
Also wir kriegen ganz, ganz viele Fragen zu diesem Thema. Und ich möchte mal den Blick auf ein ganz anderes Thema werfen, nämlich so Berufsalltag oder auch Schüleralltag, in den sich schlecht manchmal so ein regelmäßiges Essen integrieren lässt. So schreibt uns zum Beispiel Anja Gilles. Was machen denn Menschen, die wie ich berufsbedingt einen immer wechselnden, unregelmäßigen Tagesablauf haben? 3 vollwertige Mahlzeiten am Tag sind einfach nicht möglich, wenn man zum Beispiel Flugbegleiterin ist, schreibt sie. Und dann möchte ich gleich mal anschließen, uns hat auch Merle Kur geschrieben aus Deggeling. Sie ist 17 Jahre alt und seit 2 Jahren leicht übergewichtig, was auch daran liegt, schreibt sie, dass sie lange Schule hat, kann kaum regelmäßig essen. Und wenn, dann geht es halt eher nicht in die Schulmensa, sondern in den Discounter nebenan, wo dann viel Fertiges und Zuckerhaltiges angeboten wird. Frage, was können solche Menschen machen? Also sie sind schon bewusst, dass sie das falsch machen, dass eigentlich sie regelmäßiger essen sollten, aber wie kriegen sie das hin?
Also die Regel, 3-mal täglich tatsächlich eine Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen, ist natürlich für manche Berufsgruppen oder auch für bestimmte Personengruppen nicht unbedingt immer einzuhalten. Das ist uns vollkommen bewusst. Gerade bei Schülern allerdings muss ich sagen, es gibt ja doch Pausen. Die 17-jährige Schülerin wird sicherlich ihre Gründe haben, warum sie jetzt nicht mittags dann in die Mensa geht oder in die Kantine geht, sondern stattdessen zum Discounter. Aber auch im Discounter kann man sich natürlich auch mit Lebensmitteln versorgen, die im Grunde einer Hauptmahlzeit entsprechen. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, gerade wenn man so einen stressigen Schulalltag auch hat und vielleicht auch wenig Zeit hat und in Pausen dann auch noch was erledigen muss. Man muss es einfach versuchen, das zu integrieren in irgendeiner Form. Schwieriger stelle ich mir das allerdings tatsächlich bei der Flugbegleiterin vor, die natürlich jetzt nicht so festgelegte Pausen hat oder bei Menschen auch, die im Schichtdienst arbeiten. Das ist natürlich dann nicht so einfach umzusetzen. Da kann man im Grunde eigentlich nur den Hinweis geben, versuchen Sie es so gut, wie es eben geht. Es lässt sich einfach dann nicht ändern.
Dann, weil Sie sagen, ja, auch im Discounter gibt es ja doch gute Sachen dann auch zu kaufen. Also wir haben auch eine Menge Zuschriften, die richten sich also wirklich sehr kritisch gegenüber verarbeiteten Lebensmitteln. Zum Beispiel, also 90% der Lebensmittel, die Sie da im Supermarkt kaufen können, sind Mist. Müll, schreibt sie sogar. Und sie sagt, sie wird diesen Monat 40, hat 4 Kinder, sind alle schlank, sie auch. Sie treibt keinen besonderen Sport und sie hat nur durch gesunde Ernährung in der ersten Schwangerschaft, ohne es geplant zu haben, alle überflüssigen Kilos verloren. Eine ähnliche Zuschrift haben wir auch von einer anderen Hörerin, ja. Die sagt einfach, Leute, ihr müsst wieder selber kochen. Es führt kein Weg dran vorbei und dann erledigt sich das eigentlich mit den Abnehmproblemen. Ist da was dran?
Ja, also gesunde Ernährung und gesunde Lebensmittel ist immer etwas, was mich ein kleines bisschen zusammenzucken lässt, weil es gibt per se eigentlich keine wirklich nur gesunden oder nur ungesunden Lebensmittel, sondern es gibt immer nur ungesunde Mengen. Das heißt also, wenn man beispielsweise einen Vitamin B12-Mangel hat, dann nützt einem sicherlich eher eine Wurst, als wenn man jetzt 1 Kilo Äpfel isst. Und ansonsten würde man natürlich sagen, Äpfel sind wesentlich gesünder als irgendwelche verarbeiteten Fleischprodukte in irgendeiner Form. Das heißt also, einzelne Lebensmittel jetzt zu verteufeln oder zu sagen, sie sind jetzt besonders ungesund, da wäre ich immer ein kleines bisschen vorsichtig. Man darf alles essen, worauf man auch tatsächlich Appetit hat. Das ist ganz wichtig, das auch tatsächlich zu befriedigen. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass man davon vielleicht nicht allzu viel isst.
Jetzt haben wir so einen Nachtsesser, nenne ich ihn mal. Ingo aus Genf, hat geschrieben, wie er mit Nachnamen heißt oder sie. Mein Problem ist das Essen in der Nacht. Seit jetzt circa 5 Jahren, ich wache auf und laufe wie ferngesteuert zum Kühlschrank. Wieso nur? Selbst wenn ich es mir vor dem Schlafengehen fest vornehme, schreibt der Hörer, ist nichts zu machen. Hm. Was kann denn da dahinter stecken?
Das wäre vielleicht direkt mal eine Frage an die Psychologin auch. Ne?
Ja, genau.
Was treibt einen aus dem Bett an
da
den Kühlschrank?
Da wäre die interessante Frage, was passiert am Tag? Mhm. Was wird am Tag gegessen? Wie häufig wird da gefastet? Und dann entsteht Heißhunger. Also das ist dann sozusagen die Frage, die ich dann als erstes stellen würde. Und zu dem Aspekt, was Sie auch gerade noch vorgelesen haben, mit den gesunden Nahrungsmitteln und Discounter und so weiter. Ich glaube, da ist viel wichtiger noch als diese Unterscheidung ungesunde und gesunde Nahrungsmittel, wie viel Wertigkeit, wie viel Zeit nimmt man sich denn? Denn das hörte sich auch so an, die eine Hörerin, die geschrieben hat, sie isst bewusster und kocht und ja, da möglicherweise geht es nicht nur um das Was, sondern um das Wie. Mhm. Ja, und das ist auch ein großer Aspekt.
Mhm. Eine habe ich noch hier, die finde ich auch ganz interessant. Manuela Vogel aus Kaditz schreibt uns, sie hat mit wenig Sport und gesunder Ernährung schon 6 Kilo abgenommen seit einem halben Jahr. Nur seit ein paar Wochen stagniert jetzt die Gewichtsabnahme, obwohl sie eigentlich sonst nichts verändert hat. Und jetzt möchte sie aber noch weiter abnehmen. Und wie geht das denn und warum stagniert das denn jetzt so nach einem halben Jahr?
Ja, das ist ein bekannter Effekt, leider. Das ist so ein Plateau, das sich dann irgendwann einstellt, wenn man eine Gewichtsabnahme hinter sich hat. An einem gewissen Punkt geht es dann einfach nicht mehr weiter. Und das bringt natürlich diejenigen, die auch weiter versuchen, Gewicht zu verlieren, so nahezu zur Verzweiflung. Das kann man sich schon gut vorstellen. Man strengt sich doch an und steigt auf die Waage und man sieht überhaupt gar keinen weiteren Erfolg. Da kann man im Grunde nur den Hinweis geben, dass man Geduld haben muss, dass es schon weitergehen wird. Ich weiß jetzt nicht, hatte sie geschrieben, mit welcher Maßnahme sie das Gewicht verloren hat?
Also mit ein bisschen Sport und gesunde Ernährung.
Sport, gesunde Ernährung ist natürlich jetzt wieder ein weiter Begriff. Also ich kann an der Stelle denn nur wieder empfehlen, versuchen Sie sich an diese Regeln zu halten, also dass sie regelmäßig essen und dass sie versuchen, das Snacking einzuschränken und nach Möglichkeit halt die Portionen zu verkleinern auf die Dauer, ein bisschen weniger zu essen. Also gesunde Ernährung im Sinne von einer Diät, und danach hört es sich für mich an, ist etwas, was auf die Dauer wahrscheinlich dann auch keine weitere Gewichtsabnahme bringen wird.
Mhm. Vielen Dank, Silvia Buckel, für diesen Ausschnitt aus den vielen E-Mail-Zuschriften. Ich würde gerne bei diesem Stichwort Plateau, das man manchmal erreicht, kurz nochmal verweilen. Kann es sein, dass es eine Art genetisch vorgegebenes Ideal- oder Normalgewicht für jeden Menschen gibt, das durchaus unterschiedlich sein kann, über das hinaus man einfach nicht kommen kann?
Nach unten, ja. Mhm. Davon gehen wir eigentlich aus, denn natürlich gibt es irgendwo eine genetische Veranlagung für ein bestimmtes Gewicht, das künstlich wenig variabel ist. Da braucht man sich dann nur Familien anzugucken, die keine Gewichtsprobleme haben und trotzdem teilweise eher stämmig gebaut sind, eine höhere Muskelmasse haben oder halt eben sehr schlank gebaut sind, sodass man den Eindruck hat, sie sind fast untergewichtig. Also es gibt sicherlich eine genetische Prädisposition für einen bestimmten Gewichtsbereich, in dem sich das Gewicht einpendelt, wenn es keine Störung im Sinne von einer Verhaltensstörung, das heißt zu viel Essen oder zu wenig Essen gibt.
Mhm. Dankeschön. Ich möchte gerne der nächsten Hörerin jetzt Gelegenheit geben, uns ihre Frage zu stellen. Julia Herrmann aus Hamburg. Guten Abend, Frau Herrmann. Sie haben schon eine Weile gewartet. Jetzt können Sie losschießen.
Ja, guten Abend. Meine Frage ist, es ist ja vorhin schon mal angesprochen worden, es geht um Einnahme eines Neuroleptikums, was ich jetzt seit 9 Jahren, also schon länger, aber seit neun Jahren massive Gewichtsprobleme dadurch bekommen habe. Also ich habe 25 Kilo knapp zugenommen in diesem Zeitraum. Und es ist einfach, das Sättigungsgefühl wird praktisch fast ausgesetzt. Und ich bin inzwischen 45 Jahre alt, müsste eigentlich immer weniger essen und esse aber normal die großen Portionen wie ein 18- oder 19-Jähriger eben auch. Und da wollte ich fragen, ob man da mit Ihrer Therapieform auch oder was man da einfach machen kann.
Die Frage gebe ich weiter an, wer möchte antworten? Frau Oltmanns, beide überlegen noch konzentriert.
Das ist natürlich ein schwieriges Problem. Neuroleptika haben diesen Effekt, das weiß man einfach. Und da können diejenigen, die diese Neuroleptika einnehmen müssen, auch tatsächlich nicht viel dran ändern. wir können im Grunde eigentlich nur entweder den Tipp geben oder raten zu versuchen, mit diesen Verhaltensregeln tatsächlich ein wenig von dem Gewicht runterzukommen. Das wird nicht einfach sein, weil, wie gesagt, diese Medikamente per se diesen Effekt haben. Ansonsten sollten Sie vielleicht mal mit Ihrem Psychiater oder dem behandelnden Arzt sprechen, dass man eventuell auf ein anderes Neuroleptikum umsteigen kann, wenn das ein großes Problem ist. Das ist, dafür müsste man jetzt auch Ihre Krankengeschichte kennen. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen
aus meiner
Sicht.
Was sagt die Psychologin?
Ähnlich. Ich befürchte, dass da die Akzeptanz für einen eigentlich dauerhaften Hunger einfach notwendig ist, weil wenn es medikamentös bedingt kein Sättigungsgefühl gibt, dann ist es auch schwierig, ein Sättigungsgefühl versuchen anzulernen. Das ist dann ja quasi, wird das dann ja dadurch schon unmöglich gemacht. Das heißt, da geht es natürlich nur noch um Kontrolle möglicherweise der Essration, aber wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, dann satt zu werden vom Gefühl her. Mhm.
Vielen Dank. Hilft Ihnen das ein bisschen weiter, Frau Herrmann? Das
ist leider frustrierend. Ja, ein bisschen. Die zweite Frage wäre auch gewesen, wie kann man an der Studie teilnehmen? Aber wenn Sie sagen, dass man mit einem Neuroleptikum sozusagen daran gar nicht viel drehen kann.
Wie ich das verstanden habe, können Sie es auf jeden Fall versuchen. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Regeln, die über einen Zeitraum von 3 Monaten, da wird Frau Professor Oltmanns gleich noch etwas zu sagen, in wöchentlichen Abständen sozusagen verinnerlicht werden sollen. Da kann man ja sicherlich so viel man kann und möchte versuchen umzusetzen. Und vielleicht sind Sie mit der einen oder anderen dann doch erfolgreich.
Vielleicht darf ich da einmal ganz kurz nachhaken. In der Tat ist es so, dass die Studie ja noch nicht abgeschlossen ist und dass wir immer noch Studienteilnehmer tatsächlich suchen. Und gerade jemand wie Sie mit einer Neuroleptika-Medikation, das wäre schon ganz interessant, ob man da etwas dran ändern kann. Darf ich fragen, aus welcher Region Sie kommen? Es ist natürlich
Hamburg.
Wichtig, aus Hamburg. Mhm.
Ja, aber nicht nur aus Hamburg. Also ich habe einen zweiten Wohnsitz, der in der Nähe von Lübeck ist. Also
ja, insofern. Das klingt wunderbar. Das klingt toll. Also wir würden gerne uns mal mit Ihnen auch unterhalten. Wir suchen, wie gesagt, weiterhin Studienteilnehmer, die abnehmen möchten. Vielleicht haben Sie ja Interesse, sich bei uns mal zu melden und an der Studie teilzunehmen.
Genau, dann könnten Sie vielleicht einfach dazu ins Internet schauen, auf die Homepage auch von Visite, dem Gesundheitsmagazin im Fernsehen. Dort finden Sie die Adresse von Frau Professor Oltmanns und auch von Frau Watschinski und können sich über diesen Weg dann dort melden. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Herrmann, und alles Gute für Sie. Gut, vielleicht gleich Mileva Enger aus Herzberg. Frau Enger, sind Sie noch in der Leitung?
Ja, hallo.
Guten Abend.
Ja, meine Frage ist, ich habe Histamin- und Fruchtzuckerintoleranz. Ich esse sehr bewusst und trotzdem habe ich zugenommen, was mich nervt. Ich versuche ich trinke allgemein 2 Liter jeden Tag, schon über längere Zeit. Und ich versuche manchmal mehr zu trinken. Das Problem ist, je mehr ich trinke, so mehr bekomme ich Hunger. Unter anderem habe ich gemerkt, wenn ich ganz doll Hunger habe und ich esse, dann bin ich unterzuckert, obwohl ich keinen Zucker habe. Da wird es mir ganz schlecht. Und wenn ich dann ein bisschen esse, dann ist es in Ordnung. Was konnte ich jetzt machen, dass ich ja erfolgreich ein bisschen abnehme?
Dankeschön, Frau Enger, für Ihre Frage. Die gebe ich weiter an Frau Professor Oltmanns.
Ja, das scheint ein relativ komplexes Problem zu sein. Sie haben von einer Histaminintoleranz gesprochen. Ist die diagnostiziert worden bei einem Arzt tatsächlich? Also steht die Diagnose? Ist das mal richtig untersucht worden? Das schon, ja.
Und Fruchtzucker genauso.
Und seitdem das festgestellt wurde, haben Sie dann Gewicht zugenommen, was vorher nicht der Fall gewesen ist? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, habe ich allgemein zugenommen, obwohl ich jetzt Diät esse. Das, was mich so ein bisschen erschreckt, ich achte darauf, was ich esse, wie viel ich esse, weil ich darf nicht viel, weil die 2 Intoleranzen, die überkreuzt sich so, dass ich eigentlich gar nicht so viel Auswahl habe.
Also Sie haben einfach weniger Auswahl an Nahrungsmitteln und aus diesem Grunde essen Sie eigentlich bescheidener als vorher, habe ich Sie richtig verstanden. Ne? Und deswegen wundern Sie sich, dass Sie trotzdem zunehmen an Gewicht.
So ist es.
Ja. Also es hört sich für mich ehrlich gesagt ein bisschen danach an, dass es ein typischer Effekt ist einer Diät. Nun können Sie auf diese Diät natürlich nicht verzichten, weil Sie diese Erkrankung haben und Sie müssen da sich an diese entsprechenden Ernährungsvorschriften halten. Aber es ist natürlich sehr klassisch, wenn bestimmte Lebensmittel quasi verboten sind, dass man dann kompensiert durch andere Lebensmittel und dass dann möglicherweise auch gerade der Appetit auf solche Lebensmittel dann da ist. Ist das bei Ihnen auch so, die Sie nicht dürfen?
Manchmal schon, wenn ich ganz toll heiße Hunger habe, ja, auf was Süßes, dann gibt es so eine Fruchtzuckertablette, die man das also Kapsel einnimmt, ja, sodass mal essen, aber das ist eine Ausnahme, weil durch das Fruchtzucker bekommt man eben ganz viel Bauchweh, Magengeschwür, ja, blähtes Bauch und dadurch achte ich schon drauf.
Ich ja, möchte gerne an dieser Stelle einmal, entschuldigen Sie bitte, Frau Enger, aber doch einmal kurz unterbrechen, weil wir natürlich sehen, jeder Mensch ist anders, jeder hat seine ganz persönlichen Hintergründe bei Erkrankungen, Nebenerkrankungen, Medikamente teilweise, die er eben auch nehmen muss. Da können wir nicht jeden Fall jetzt im Detail so durchdeklinieren. Die Frage ist aber, ob diese Verhaltenstherapie, um die es hier heute geht, die Sie erforschen an der Universität zu Lübeck, bei der das Gehirn gewissermaßen ja umprogrammiert werden soll, wieder in die Richtung Hunger zu spüren und zu spüren, wann man satt ist, ob die in jedem Fall eigentlich von Menschen ausprobiert werden kann oder kann man auch etwas falsch machen?
Nein, also grundsätzlich kann man diese Verhaltensregeln selbstverständlich von jedem Menschen können, die ausprobiert werden. Was man natürlich beachten muss, gerade bei solchen Erkrankungen, wie beispielsweise auch bei einem Diabetes mellitus, kann man natürlich nicht jetzt sämtliche Diätvorschriften, die einem vom Diabetologen oder von seinem Hausarzt vorgegeben wurden, über den Haufen werfen und sagen, ich esse jetzt einfach, was ich will. Ich habe jetzt gelernt, damit würde ich dann abnehmen. Sie müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass Sie bestimmte Lebensmittel ausgesund gesundheitlichen Gründen dann nach Möglichkeit tatsächlich meiden sollten oder reduzieren sollten. Aber trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Verhaltensregeln, wie auch beispielsweise das bewusste Essen und das konzentrierte Essen und das weniger Essen, was natürlich von jedem angewendet werden kann, auch wenn er bestimmte Diäten einhalten muss aus gesundheitlichen Gründen. Und auch gerade beim Altersdiabetes beispielsweise spielt ja das Gewicht eine sehr große Rolle. Und es wäre auch nicht erstaunlich aus meiner Sicht, wenn sich auch die Blutzuckerwerte gerade bei einem Diabetes beispielsweise verbessern würden, dadurch, dass Gewicht abgenommen wird unter dieser Verhaltenstherapie. Das haben wir übrigens in unserer Studie auch gesehen. Also der sogenannte HbA1c, das ist ein Wert für die Blutzuckerstoffwechsellage, dass der sich tatsächlich schon nach 4 Wochen Anwendung dieser Verhaltenstherapie verbessert.
Mhm. Nach 4 Wochen Verhaltenstherapie sind 4 Regeln bereits den Probanden gegeben worden. Welches sind diese 4 ersten Regeln?
Also die erste Regel ist 3-mal täglich essen, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Das hatten wir ja schon besprochen. Die zweite Regel ist, dass man auf jeden Fall auf Diätprodukte verzichten soll, aus verschiedenen Gründen. Die dritte ist, dass man darauf achten soll, dass man keine Ablenkung hat während des Essens, also wie Handys und Fernseher und so weiter. Die vierte habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, die Reihenfolge. Das muss ich jetzt
ganz ehrlich. Die Reihenfolge ist, glaube ich, da auch nicht so.
Also die ersten 4 Wochen ganz grundsätzlich dienen an und für sich dazu, erstmal eine Regelmäßigkeit und eine Routine in die Essgewohnheiten zu bekommen. Also da geht es primär erstmal gar nicht darum, weniger zu essen oder auf bestimmte Verhaltensweisen zu achten, sondern erstmal einfach regelmäßig zu essen, konzentriert zu essen und sich darauf zu konzentrieren, was man da isst und das zu genießen und auch Sattheit dann bewusst wahrzunehmen.
Frau Waczynski, ändert sich tatsächlich dann etwas im Gehirn? Ist das Gehirn umprogrammierbar?
Jedes Verhalten zeigt sich im Gehirn quasi. Es bilden sich Synapsen, es verändern sich Strukturen. Das heißt, das alte Verhalten hat auch gewisse Strukturen, gewisse Areale gebildet. Und durch ein alternatives Verhalten verändern sich natürlich auch Strukturen und verändern sich Aktivitäten. Und das Gehirn ist plastisch bis ins hohe Lebensalter. Also man kann deswegen ja auch immer was lernen.
Das heißt, plastisch heißt veränderungsfähig.
Veränderungsfähig. Und vielleicht ist auch noch wichtig, zu dem Verhaltensprogramm zu sagen, dass es überhaupt nicht spricht über verschiedene Nahrungsmittel. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, da werden jetzt keine Tipps gegeben, das darf man essen und das nicht. Von daher auch Menschen, die auf einige Nahrungsmittel verzichten müssen, können dies tun und trotzdem ja die Regeln anwenden. Bewusstes Essen zum Beispiel, ohne Internet essen. Nur das, was sie dann halt essen dürfen.
Mhm. Ja. Auch langsam essen, hörte ich vorhin, ist sehr wichtig. Frau Waczynski, ist das nicht ein Problem für jemanden, der wirklich mit Heißhunger und mit großer Vorfreude am Tisch sitzt, ganz schnell dann zu essen? Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Um das ein bisschen zu vermeiden, soll man ja auch regelmäßig essen, um dann nicht den ganzen Tag schon sich aufs Abendessen zu freuen und da schon überlegen, da esse ich meine Pizza.
Naja, ja. Aber nur dreimal am Tag eben. Ne?
Dreimal am Tag, aber wenn man das regelmäßig macht, ist das Heißhungergefühl nicht so hoch.
Aber wie kriegt man das langsame Essen hin?
Na, das ist ein Vorsatz. Das muss man üben. Das ist eine Übung. Das ist nicht einfach. Ja, jede Verhaltensänderung ist nicht einfach. Aber es ist so, dass man sich natürlich angewöhnen kann und sagen kann, gut, ich bemühe mich jetzt, mit allen Sinnen zu essen. Ja. Und wenn man das schon macht, das nennt man achtsames Essen, dann ist man automatisch schon mal langsamer. Ja, dann versucht man, wie spüre ich das? Wie schmeckt das? Wie fühlt es sich an? Vielleicht fasse ich das, bei manchen Nahrungsmitteln geht das nicht, bei manchen geht das. Anfassen, schauen, riechen, fühlen. Ja, und wenn man schon diese Sinne, sich vorne und diese Sinne durchzugehen, dann ist man natürlich auch ein Stück weit schon langsamer.
Das ist eine reine Trainingsfrage. Mhm. Also es gibt beispielsweise auch die Übung, dass man jetzt ein Drittel oder die Hälfte beispielsweise einer Mahlzeit isst und dann sich zwingt, tatsächlich mal eine Pause zu machen. Das heißt jetzt mal,
das ist wirklich schlimm, ja, und lecker schmeckt.
Natürlich ist das eine Herausforderung, aber das kann man einfach mal ausprobieren, dass man 5 Minuten dann mal etwas anderes macht, vom Tisch aufsteht, weiß ich nicht, irgendeine andere Beschäftigung, einer anderen Beschäftigung nachgeht und danach dann weiter isst und sich dann fragt, ist es eigentlich notwendig, dass ich diese ganze Portion jetzt aufesse oder bin ich jetzt eigentlich satt? Das ist, also man kann das trainieren tatsächlich, das langsamere Essen und das Bewusste und dann auch wahrnehmen, jetzt ist es eigentlich genug. Und da es keine Verbote gibt, kann man ja dann später auch weiter essen, beziehungsweise kann dann auch, wenn man dann einen Heißhunger tatsächlich bekommt, dann soll man ja auch dem nachgeben. Und deshalb kann man dann vielleicht auch leichter aufhören zu essen.
Die alte Regel, die schon Großmutter sagte, wenn es am besten schmeckt, sollte man aufhören.
Ja,
ne?
Eigentlich ja.
Wir haben in der Leitung weiter wartende Anrufer. Ute Barnack aus Dargum. Frau Barnack, guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Frage.
Ja, meine Frage ist eher so darin, aus meiner eigenen Erfahrung, ich war vor, okay, es ist 30 Jahre her, im Schüleraustausch in Frankreich. Und in Frankreich ist es so, dass abends um 7 ein 4-Gänge-Menü kredenzt wird.
Mhm.
Und das Frühstück fällt eher karg aus. Und es ist in Deutschland eher andersrum. Man soll frühstücken wie ein Kaiser und abends wie ein Bettelmann. Das ist in Frankreich genau andersrum. Meine Frage ist jetzt eher darum, ist das nicht eher so eine Gewohnheitsgeschichte? Wie in Deutschland ist es eher so, abends um 18 Uhr nur noch eine Kleinigkeit und dann geht's ins Abendprogramm und morgens ordentlich. Und in Frankreich ist es genau andersrum. Und da würde mich jetzt eher so interessieren, was ist jetzt so das Richtige?
Ja, spielt da auch eine Rolle die Kultur und kann das andere auch das Richtige sein? Morgens wenig essen, abends viel. Professor Oltmanns, warum sind die Franzosen da nicht kränker als wir?
Ja, sie sind nicht kränker, aber sie sind auch nicht gesünder, muss man dazu sagen. Also die epidemiologischen Daten, die ergeben das Gleiche wie in Deutschland. Da gibt es keine großen Unterschiede innerhalb Europas. Natürlich gibt es da kulturelle Unterschiede, was die Essgewohnheiten angeht. Viel zu essen, wenig zu essen. Mediterrane Küche wird ja sehr viel angepriesen. Was man aber mittlerweile wirklich weiß, das wurde lange diskutiert und auch teilweise dann bestritten, aber es ist mittlerweile wissenschaftlich recht gut belegt, das ist, dass der Energieumsatz, das heißt die Energie, die in Wärme abgegeben wird aus Essen oder aus Mahlzeiten, morgens bedeutend höher ist als abends. Das heißt also, wenn man morgens kräftig frühstückt, dann wird im Grunde fast alles oder je nachdem, wie groß die Mahlzeit natürlich ist, ein Großteil der aufgenommenen Energie und der Kalorien umgesetzt in Wärmeenergie und dementsprechend nicht im Körper gespeichert, während das abends sehr viel schneller der Fall ist. Und wir haben selber eine Studie in Lübeck dazu durchgeführt. Ich kann Ihnen sagen, der Unterschied zwischen morgens und abends besteht tatsächlich um 140%. Das heißt also, morgens ist der Energieumsatz 140% nach dem Frühstück höher als bei einer identischen Mahlzeit, die man abends zu sich nimmt. Das schlägt also tatsächlich auf die Hüften.
Mhm. Ganz interessant. Frau Barnik, das waren sicherlich Punkte, über die man nachdenken kann. Aber was am Ende das Richtige ist, das können wir hier natürlich auch nicht entscheiden. Vielen Dank für Ihren Anruf auf jeden Fall. Frau Waczynski, Sie arbeiten auch als Verhaltenscoach mit Menschen, die mit dem Gewicht Probleme haben. Sind solche, also ich frage mal ganz direkt, bestimmte Ausreden hören Sie wahrscheinlich immer wieder, warum einfach bestimmte Regeln nicht eingehalten werden können. Was ist da so die ganz typische Ausrede und wie entkräften Sie diese Dinge?
Keine Zeit ist die typische Ausrede. Und da hinterfrage ich, was ist wichtiger? Ja, das hat schon eine Wertigkeitsfrage. Man muss sich natürlich für eine Verhaltensänderung Zeit nehmen und die für wichtig nehmen. Wenn man glaubt, dass das so nebenbei geht, wird das schwierig. Ja, Verhaltensänderung ist immer anstrengend, etwas Neues lernen ist immer anstrengend, ist aber machbar, wenn man im Leben dem eine Wertigkeit beimisst und sagt, das ist mir so wichtig, dass ich in der Mittagspause doch mit 10 Minuten Zeit nehme und aus dem Büro rausgehe von meinem Computer und das in Ruhe esse.
Mhm. Ja. Wir haben davon gesprochen, dass das Gehirn quasi trainiert und umprogrammiert werden soll durch das achtsamere Essen, durch übersichtliche Mahlzeiten, langsameres Essen. Ist das etwas, das man, also dass man diese Regeln gleich möglichst schnell alle auf einmal umsetzt? Oder wie gelingt es dem Gehirn, sie wirklich einzubauen, sodass sie automatisch dann eben irgendwann werden?
Zum automatisch ist es ein langer Weg tatsächlich. Wichtig ist es eher, sich nicht zu hohe Ziele zu stecken, weil meistens, wenn man zu hohe Ziele sich setzt, ist man frustriert, wenn man sie nicht erreicht und dann hört man ganz auf. Deswegen ist eine Regel pro Woche ein ganz guter Ansatz. Ja, hat man eine Woche Zeit, das zu erproben und mit steigenden Wochen kommt immer wieder eine Regel hinzu. Eine Sache, die so gar nicht benannt wurde, weil wir so von Regeln sprechen, ist, dass Genussfähigkeit ja, eine ganz wichtige Sache ist. Das geht nicht nur darum, die Regeln so zu befolgen, sondern es geht darum, zum Beispiel beim achtsamen Essen, was ja auch wir Übungen vorstellen, um achtsames Essen zu etablieren, ist, dass man die Genussfähigkeit übt. Weil wenn man das Essen auch genießen kann, ja, dann ist man möglicherweise auch schneller satt.
Ich würde gerne noch Susanne Feist, die auch schon eine längere Zeit in der Leitung wartet, aus Hamburg begrüßen. Guten Abend, Frau Feist.
Guten Abend.
Wie ist Ihre Frage?
Ich habe keine Frage. Ich wollte einfach nur kurz von mir erzählen und noch etwas so sagen.
Ich bitte Sie, das wirklich kurz zu machen, ja, weil wir schon uns dem Ende nähern.
Bin ich seit meiner Jugend übergewichtig, weil ich in meiner Jugend zu Diäten gezwungen wurde. Da konnte ich mich auch nicht gegen wehren, obwohl ich gemerkt habe, dass es falsch ist. Und laufe jetzt mit meinen 35 Kilo zu viel rum und bin dadurch auch ein sehr trauriger Mensch. Und was mich auch wieder traurig gemacht hat, als ich anfing, Ihre Sendung zu hören, wo ich dachte, es geht immer um die Reduktion des Gewichtes und das sei angeblich alles so schädlich. Dabei gibt es inzwischen viele Untersuchungen, die eben sagen, es ist gar nicht das Übergewicht, was einen so krank macht. Das Schlimme ist einfach so dieses, wir Dicken werden halt oft so als Menschen zweiter Klasse wahrgenommen. Und ich hätte mir eher so eine Sendung noch mehr gewünscht, wo es heißt, Dicke sind auch Menschen und wertvoll. Und naja, wir kriegen halt keine Arbeit und sonst was. Wir gucken so in die Röhre, weil wir einfach als disziplinlose Ungeheuer gelten, was wir definitiv nicht sind. Mhm. 8 Jahre Diäten haben gezeigt, dass ich Disziplin habe. Nur haben sie mit dem Jojo-Effekt zum Gegenteil geführt. Mhm. Und sowas, also ich merke auch, ich bin sehr aufgeregt und es hat mir so in die Tränen in die Augen getrieben, wo ich dachte,
das schade, tut mir, ja, schade. Das tut mir sehr leid.
Aber im Sinne schon gut, dass ein paar andere Ansätze kamen, wie achtsames Essen oder so etwas. Das hat mich dann natürlich trotzdem gefreut.
Ja, gut. Aber vielleicht haben Sie nicht gleich ganz zu Anfang gehört, unseren Hinweis darauf, dass wir eben mit diesen Vorurteilen aufräumen wollten, dass Dicke selber schuld sind, dass sie einfach schlechter sind. Eben genau diese Stigmatisierung ist das, was wir heute ein wenig aufräumen wollten, indem wir auf die veränderten Abläufe im Gehirn bei Übergewichtigen und bei Schlanken hingewiesen haben, sodass dieses, und da frage ich gleich nochmal die Psychologin, ist das nicht auch eine Entlastung, muss das nicht eine auch sein, für betroffene Menschen, zu wissen, ich bin eben nicht einfach selber schuld. Es ist nicht so, weil ich mich nicht zusammenreißen kann, sondern es liegt wirklich an den Stoffwechselvorgängen im Gehirn.
Auf jeden Fall. Und auch was die Disziplin angeht, ist ja eher das Gegenteil der Fall. Also Diäten durchhalten, sich auf Dauer ein so etwas zu unterwerfen, ist sehr, sehr schwierig und das schafft kein Mensch. Ja. Und dicke Menschen machen das sehr, sehr häufig. Ja. Und das ist sehr, sehr traurig. Und ich erlebe das immer wieder auch in der Praxis, dass übergewichtige Menschen kommen, sehr frustriert sind, wie die Umwelt auf sie reagiert.
Vielleicht aber dann nach diesem traurigen Satz von Ihnen eben nochmal einen positiven. Kann man denn, und da bitte ich ganz kurze Antwort von Ihnen beiden, trotzdem noch etwas bewirken durch so eine Verhaltenstherapie, auch wenn man schon sehr lange übergewichtig ist? Lohnt es sich, das zu versuchen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja ein ganz neuer Ansatz, den wir da verfolgen. Und wenn die Diäten bisher nicht erfolgreich waren, dann lohnt es sich doch in jedem Fall, jetzt mal die Alternative auszuprobieren.
Sie nicken, Frau Wacinski.
Es lohnt sich immer, etwas Neues auszuprobieren.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer im Internet, das war die Redezeit auf NDR Info. Heute zum Thema Übergewicht schadet der Gesundheit. Warum nur ist das Abnehmen so schwer? Im Studio waren von der Universität Lübeck Professor Kerstin Oltmanns, Leiterin der Sektion Psychoneurobiologie, Forschungsschwerpunkt Adipositas, und Evelina Wacinski, Diplompsychologin und Verhaltenstrainerin. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitmachen am Radio und im Internet. Ihnen hier im Studio fürs Dabeisein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.